der gestorben, auferstanden, in den Himmel entrückt und der wiederkommt. Halleluja. Jesus ist der Herr. Ich freue mich, heute unter euch zu sein. Wir haben gestern gute Möglichkeit gehabt, mit ein paar von uns, von euch, sich schon zu treffen, etwas sich kennenzulernen. Heute dürfen wir das fortsetzen. Nach dem Gottesdienst wird, wie Toster schon sagte, noch die Möglichkeit geben, dass wir vielleicht unsere Bekanntschaft vertiefen oder erst schließen. Aber jetzt dürfen wir dem Wort Gottes zuhören. Und ich möchte meine Predigt heute vielleicht mit einer Geschichte beginnen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe das Mikrofon vergessen. Ja, so schnell geht es mit dem Formel 1. Ja, aber wir haben auch hier ein super. Gut, ich hoffe, der startet gleich. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen, die ein Stückchen weit die Situation oder das Empfinden vieler Christen und vieler Menschen in der Welt widerspiegelt. Und zwar die Geschichte einer Sehnsucht nach Gottes Nähe. Es gab einmal einen Mann, und nennen wir einfach Heinrich, dem es in den Sinn kam, auf einmal die ganze Bibel durchzulesen. Ganz schön verrückter Gedanke, nicht wahr? Wer von uns das schon mal versucht hat, gleich ohne einen persönlichen Bezug zum Herrn, dann ja, hat man vielleicht in ein paar Tagen gemerkt, es geht nicht so leicht. Ja, aber dieser Mann hat sich wirklich in den Kopf gesetzt und gesagt, ich mache es, ich werde nicht ruhig, bis es soweit ist. Irgendjemand hat ihm diese Bibel geschenkt und schon lange stand dieses Buch auf seinem verstaubten Regal. Er nahm sie an jedem Tag heraus und begann darin zu lesen. Seine Kumpels aus der Stammkneipe warnten ihn, dass sein Hobby ihn ganz schön durcheinander bringen könnte. Doch davon ließ er nicht sich beirren und las darin. Und obwohl er nicht religiös war, wusste er von den gelegentlichen Besuchen in der Gemeinde, in der Kirche, dass das Wort Gottes, so nannte es der Pfarrer, sehr wichtig ist. Die Zeit verging, er las durch die schweren Kapitel des Alten Testamentes, Genesis, Hiob, Prediger, Jesaja, Amos. Während dieser Zeit besuchte er ab und zu mal die Kirche. Er hatte das Verlangen danach, es zu verstehen, warum er da gelesen hat. Schließlich erreichte er die ersten Seiten des Neuen Testamentes. Früher wusste er nicht einmal, dass die Bibel in zwei Teilen geteilt ist. Und sofort nahm er wahr, dass sich etwas in der Botschaft veränderte. Es fühlte sich so an, als würde eine frische Brise durch sein Leben wehen. Er las über die Jungfrauengeburt, die Versuchung Jesu und die Berufung der ersten Apostel, bis er schließlich an der Stelle ankam, die über den Himmelfahrt Christi berichtete. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er las weiter, Apostelgeschichte, Römerbrief, Korinther, die Pastoralbriefe und schließlich die Offenbarung, wo es steht, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm, und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Er hat schon vergessen, wann er zuletzt seinen Stammtischfreunde traf. Die Kirchenbesuche würden dagegen öfter. Es schien zu sein, dass ihn etwas erfasst hatte, was er nicht mehr loslassen konnte. Eine Sehnsucht stieg in ihm hervor, eine Sehnsucht nach Leben, nach Gott, nach mehr davon. Manchmal sprach er mit dem Pfarrer über die Dinge aus dem Buch. Er fragte sich, warum es in unserer Welt nicht genau so zugeht, wie es damals bei Jesus und den Aposteln ging. Warum Gott heute in der Kirche nicht mehr so präsent ist, wie es damals war. Lauter schwere Fragen. Eins las er in einer christlichen Zeitschrift von einem fernen Missionsland, in dem, so wurde dort berichtet, der Himmel offen und die Nähe Gottes so richtig spürbar waren. Das Evangelium wurde dort verkündigt, die Menschen kehrten zu Gott um und verbrannten ihre Götzen. Es geschahen Zeichen und Wunder. Für Heinrich waren das die Klänge des verheißenen Landes, seiner Sehnsucht. Darum wollte er es unbedingt besuchen. Er wollte hinter das Geheimnis der Nähe Gottes kommen. Bis hierher. So wie diesem Manne Heinrich geht es heute vielen Menschen, vielen Christen. Sie verspüren eine Sehnsucht nach Gott. Vielleicht geht es einem oder anderem unter uns genauso. Wir kennen Jesus Christus, gehen regelmäßig in die Kirche, in die Gemeinde. Vielleicht besuchen wir sogar einen Hauskreis. Und doch ist unsere Sehnsucht nicht gestillt. Und so suchen wir nach einem Ort, wo sich der Himmel und Erde berühren,
oder in romantischer Sprache ausgedrückt, wo sie sich küssen, Himmel und Erde. Wir fragen uns, woran es wohl liegen kann, dass wir Gott nicht auf die Art und Weise handeln sehen, wie wir es uns wünschen würden. Liegt es an uns oder vielleicht an unserer Gemeinde, die wir uns ausgesucht haben? Oder sind vielleicht unsere Ältesten und Pastoren nicht hingegeben genug? Das sind Fragen, die ich immer wieder höre. Oder liegt es womöglich an Gott selbst auch, die Frage, die berechtigt ist? Aber steht es nicht in der Bibel, dass Gott sich nicht verändert? Ich möchte Bruder Hiller bitten, jetzt uns den Text der Predigt vorzulesen.
Ja, aus Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8, die Ankündigung des verheißenen Heiligen Geistes. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkt zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.
Ja, bis hierher. Und diese Bibelstelle, sie bezeugt etwas davon, was das Jahresthema irgendwie in der Gemeinde ist. So habe ich es vernommen, dass das Jahresthema der Heilige Geist ist irgendwie hier in Welzheim. Und das war eigentlich überhaupt nicht abgesprochen oder sonst wie, aber das ist auch etwas, was mich ein Stückchen weit bewegt. Und wir sehen, wir finden eine Situation vor, die es in sich hat. 3, 3,5 Jahre waren Jünger Jesu mit ihm unterwegs, haben ihre Berufe, ihr Leben, wie sie es vorher gelebt haben, hinter sich gelassen und haben sich voll reingehängt. Und genauso ging es auch Jesus, er hat sich voll reingehängt für diese Menschen, er hat sich in sie investiert. Und nun stehen sie unmittelbar davor, dass Christus Abschied von ihnen nehmen muss. Und er geht für immer. In unserem Leben gibt es immer wieder neue Zeiten, an denen wir, oder Scheidepunkte oder Kreuzungen, an denen es heißt, Abschied voneinander zu nehmen. Und wir erleben es auch als Menschen in verschiedenen Art und Weise. Die Kinder werden großziehen aus dem Haus aus, die Eltern werden älter, jemand verstirbt. Und so erleben wir immer wieder neu, dass wir als Menschen und Menschen der Gegenwart Gottes lernen müssen, loszulassen, Dinge loszulassen, anzuvertrauen. In dem Bewusstsein, dass Gott da ist und dass er unsere Wege leitet und führt. Und so ist Jesus auch im Begriff, für immer von seinen Jüngern zu gehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt solche Momente im Leben, wenn man für immer auseinandergeht. Ich habe so etwas mal erlebt, dass Menschen, Geschwister nach USA auswanderten. Und dann wusste man, heute ist das letzte Mal, dass wir einander sehen. Und man war als seine Gemeinde zusammen verschmolzen und man hat einander geliebt und man hat füreinander gebetet. Und auf einmal klar, jetzt ist es endgültig schwer. Ich kann mich erinnern, dann einmal bin ich so in Schluchzen ausgebrochen. Ich konnte gar nicht mich stoppen und beten und schluchzen, weil die Liebe zu diesen Geschwistern so groß war. Aber es war klar, wir müssen auseinandergehen. Und so ist es ähnlich bei Jesus. Es ist Zeit, auseinanderzugehen. Er macht es den Jungs klar, ihr werdet jetzt ohne mich weiterbleiben. Und er versucht, wie oftmals im Leben, genau in diesen Augenblicken, das Wesentliche ihnen zu sagen, worum es geht. Ja, wenn wir voneinander Abschied nehmen, so versuchen wir diese Zeit dafür zu nutzen, um den Menschen das Wesentliche unserer Beziehung zu sagen, noch die Worte zu finden, um das wirklich irgendwie zu verkleiden, das, was wir fühlen und das, was wir mit ihnen verbinden, was uns wichtig ist. Und oftmals muss man sagen, werden unsere Worte und unsere Sprache zu klein dafür. Wir können es gar nicht in Worte kleiden. Und so ähnlich ist es bei Jesus und seinen Jüngern. Wie ein Fußballcoach vor einem Spiel versucht er seine Jünger bis in die Haarspitze hinein darauf einzustimmen, worum es beim Unternehmen der Gemeinde ankommt. Es geht um Gottes Heilsprogramm auf Erden und es geht darum, dass sie jetzt seinen Platz einnehmen, während er weg ist, und sie sollen seinen Auftrag, dass er bei ihnen begonnen hat, zu Ende führen. Darum spricht er über den Auftrag seiner Jünger, der Mission. Und er spricht davon, worauf es ankommt. Wie ein Coach vor einem Spiel sagt ganz genau, das ist unsere Strategie, so geht er vor. Lasst euch davon nicht abbringen, macht das und jenes. Und bitte nicht in dieses Fettnäpfchen treten. Ja? Verstehen wir das? Ja, wie bei Angelotti demnächst, also zuletzt war. Ja? Er versuchte das Beste, was er konnte, aber es ging nicht mit Bayern. Ne? So, und Jesus sagt den Jüngern, ich hab das euch jetzt anvertraut, mein Werk, das, was mir Vater übergeben hat, und jetzt seid ihr an der Reihe. Und er sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Christus beginnt seine letzte Rede an die Jünger mit dem Hinweis, dass sie an der Schwelle in ein neues Zeitalter, in das Zeitalter der Gnade stehen. Daher sollen sie keinen Aktionismus betreiben, sondern in Jerusalem bleiben und auf die Verheißung des Vaters, die Geistestaufe, warten. Der Geist Gottes wird sie mit Kraft zum Zeugendienst befähigen. Das war, das bleibt auch Gottes Strategie für die Gemeinde. Das ist meine Überzeugung. Und während Jesus so spricht und wirklich von seinem ganzen Herzen ihnen mitteilt, worauf es ankommt, was ihm am Herzen liegt, kommt jemand zu Jesus, unterbricht ihn und sagt ihm: Meister, bitte jetzt langsam. Jetzt bitte langsam, nicht so schnell. Wir haben das und das alles gemacht für dich, um dir nachzufolgen. Du hast uns berufen. Und bitte, wir wissen davon, dass das messianische Königreich, das uns versprochen wurde, nun auf der Erde aufgerichtet werden soll. Und wann, wenn nicht jetzt? Du bist aus den Toten auferstanden. Niemand wird es. Das ist die beste Gelegenheit. Zeig dich der Welt. Erklär den Menschen, wie die Welt funktioniert. Und sie werden dich als auferstanden sehen. Und alle werden dir zu Füße liegen, nach dem Motto. Und ganz nebenbei, und wir werden in deinem Königreich rechts und links von dir sitzen und uns wird es gut ergehen, der Außenminister, der Innenminister, und das Leben ist irgendwie dann, ja, ist alles geschafft, alles unter Dach und Fach. Also es kommt diese dreiste Unterbrechung und Forderung: stelle dein Reich jetzt wieder her. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, die ganze Zeit, als die Jünger mit Jesus so unterwegs durch Palästina waren, waren sie mit den Fragen beschäftigt: wer ist der Erste? Stimmt's? Irgendwie hat sie beschäftigt die ganze Zeit. Wer wird dominieren? Wer wird das Sagen haben? Irgendwann haben die Söhne Boanerges erkannt, dass da jemand namens Petrus gab und dass dieser Typ zu viel auf sich nimmt. Und sie haben irgendwann gesagt: weißt du was, wir müssen eine List anwenden, um wirklich beim Meister die besten Plätze zu sichern. So sagen sie ihrer Mutter, sie soll bitte zum Meister gehen und ihm sagen: ja, Jesus, mach bitte meinen Sohn, der einer von deiner Rechten sitzen soll, und andere von der Linken. Wie menschlich. Geht es nicht manchmal so auch unter uns Christen, dass wir die Plätze verteilen und die Tickets für das Reich Gottes oder für die Höhle und meinen, es im Begriff zu haben, diese Dinge zu managen irgendwie. Ja? Vielleicht waren das die Söhne der Boanerges, also die Donnersöhne. Ja? Und so versuchen sie, Jesus wieder aus seinem Programm zu holen auf die Erde und sagen: jetzt bleib mal ruhig, Jesus. Ja? Und erstmal mach das, worauf es ankommt. Aber interessant ist, Jesus lässt sich nicht beirren. Ja? Die Menschen scheinen eigentlich immer irgendwie besser Bescheid zu wissen, was Gott alles tun muss oder zu lassen muss. Sie scheinen immer up to date zu sein. Aber oftmals stelle sich dann so heraus, dass die doch nichts wissen. Gott lenkt die Zeiten. Er hat ja die Zeit in seiner Hand. Ich denke, wir tendieren als Menschen extrem dazu, wissen zu wollen, oder wir geben es vor, zu wissen, was Gott alles macht und was er alles kann und was er alles machen wird und muss. Aber wenn wir ehrlich sind, bleibt es oft mit einem Tuch verhüllt, was wirklich dran ist. Es bleibt ein Geheimnis Gottes. Und uns bleibt oft nichts anderes übrig, als es zuzulassen in dieser Spannung der Erwartung zwischen dem, was schon geschah und was noch geschehen wird, auszuharren. Auf einer Seite sagt Jesus: mein Reich ist unter euch. Und er ist gekommen und predigte das Reich Gottes und verkündigte das Evangelium, Das Reich Gottes ist schon angebrochen, aber es ist noch nicht in voller Fülle da. Und das, was wir hier auf Erden erleben dürfen, das ist nur der Vorgeschmack dessen, was im Himmel eins sein wird. Und manchmal ist es schön und herrlich, aber manchmal tut uns weh, weil wir eigentlich uns nach viel mehr sehnen. Ist das nicht so? Wir Christen sehnen uns danach, dass wir im Himmel schon Jerusalem schon jetzt wären. Das ewige Verweilen in der Gegenwart Gottes. Das wollen wir. Wir singen die Loblieder Gottes und manchmal können wir gar nicht aufhören, weil wir einen Vorgeschmack dafür bekommen, was im Himmel eins sein wird. Und das Ding ist, es ist auch okay, dass wir davon träumen. Es ist auch okay, dass wir uns danach sehnen. Ich denke, das ist die göttliche Sehnsucht, die Gott in uns platziert hat, dass wir uns nach dem Ewigen sehnen. Aber schade wäre es, wenn wir bei dem ganzen Träumen davon das eigentliche Leben in hier und jetzt nicht verträumen. Ja, es wäre schade, wenn wir das eigentliche Leben, das heute und jetzt geschieht, irgendwie vergessen würden. Denn wäre es so, dass Gott uns fort in den Himmel entrücken wollte, würden wir nach unserer Bekehrung schon fort sein. Aber irgendwie hat es eine Berechtigung, dass wir noch hier sind. Also es gibt noch etwas zu erfüllen. Es gibt noch diese Zeit und diesen Raum mit etwas zu füllen. Und das ist die eigentliche Gnade und Gabe Gottes an uns, dass er uns das zutraut, Zeit und Raum mit Sinn zu füllen. In der Bibel heißt es, was das Menschenherz ist eine Manufaktur, nee, Quatsch, das, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das hat Gott für diejenigen bereitet, ja, die ihn lieben. Was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat, das hat er für die bereitet, die ihn lieben. Es gibt ein Geheimnis, es gibt etwas, was wir noch nicht kennen, was wir nur erahnen können. Ein Christenmensch, der sich selbst reflektieren kann, und das hoffe ich, dass wir das können, der wird bei der selbstkritischen Prüfung seiner selbst feststellen, dass wir immer wieder aufs Neue versuchen, Träume und Sehnsüchte in uns zu hegen, die zwar unserem menschlichen Ideal entsprechen, aber nicht immer der biblischen Offenbarung entsprechen. Ist das nicht so? Wir tendieren dazu, ich sag's mal so, ja, vielleicht ein bisschen kritisch, Götzenbilder unserer Ideale zu kreieren, die nicht der Realität entsprechen. Realität Gottes entsprechen. Und ich möchte dich und mich heute fragen, wie sieht das Land deiner und meiner Träume aus? Was macht dieses Land aus? Was ist typisch, charakteristisch für dieses Land? Wie authentisch ist deine Vorstellung des verheißenen Landes, deines Tempels der Anbetung oder deiner idealen Gemeinde? Oder auch meiner? Und die Frage ist, hast du womöglich aus dem, was uns die Bibel darüber offenbart, schon längst ein theologisches Gebilde zusammengezimmert, das in dein Wunschkonzept passt, aber seiner Grundlage im Wort Gottes beraubt ist? Das kann sein. Und ich muss einfach bei mir anfangen, wie oft war es schon so, dass man gedacht hat, das ist es, und war sehr schnell und euphorisch dabei und dann musste man doch feststellen und umkehren. Das ist nicht das Eigentliche, worum es geht. Bedenken wir, dass die Bibel es uns nicht verschweigt, dass die Hoffnung des Volkes Gottes und ihr Endziel nicht irdischer Natur sind. In Hebräer 13, 14 heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern das Zukünftige suchen wir. Offenbarung 21, 1, 2 heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wir sind hier auf einer Durchreise. Wir sind hier nicht zu Hause. Unser Ziel und unser Hafen, den wir noch ansteuern werden, ist nicht hier auf Erden zu finden. Ich hoffe, ihr seht das Bild des Kreuzes und das Kreuz ist ein Symbol, unter dem sich verschiedene Gemeinden und Kirchen versammeln. Und das ist nicht umsonst, weil am Kreuz geschah etwas. Das Herz Gottes wurde am Kreuz zerbrochen für uns. Und In Delmenhorst, wo wir herkommen, gibt es auf dem evangelischen Friedhof einen großen Kreuz inmitten vom Friedhof. Und da steht dieser Spruch aus Hebräer, das ich gerade gelesen habe. Denn wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern das Zukünftige suchen wir. Das ist eine berechtigte Neugier, die wir in uns haben, eine berechtigte Sehnsucht nach Gottes Himmelreich. Aber sie darf uns nicht von unserem Auftrag, Zeugen Christi in dieser Welt zu sein, abhalten. Jesus lässt sich von der Sache nicht abbringen und der sagt ihnen, worum es geht. Er sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Wir sind beim Punkt 2, gesalbt, um zu missionieren. Ja. Es ist nicht eure Sache, sagte er, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber, sag bitte zu deinem Nachbar, aber, sag deinem Nächsten, aber, vielleicht sehnst du dich nach bestimmten Dingen. Aber ich möchte dir heute sagen, und das ist die Botschaft Gottes, aber, es gibt einen Aber. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist das Eigentliche, das ist das Herz Gottes, um was es im Unternehmen der Gemeinde geht. Ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Ihr werdet aktiv sein in meinem Namen. Spekuliert nicht darüber nach, wie das Reich Gottes sein muss. Spekuliert nicht darüber, wie der Messias kommt. Spekuliert nicht darüber, wer der Außen- und Innenminister in seinem Reich sein wird. Das ist nicht eure Sache, heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen und in dieser Kraft sollt ihr gehen und meine Zeugen sein. Das Wort Mission im Hebräischen kommt vom Wort Meschiach, Mashiach, also das heißt der Gesalbte. Und wir wissen, wenn wir das Alte Testament lesen, es gab 4 Ämter im Alten Testament, wo die Menschen gesalbt wurden. Das war also ein Staatsakt, wenn wir so möchten. Wenn heute das ist sozusagen eine Intronisation gewesen für die damalige Zeit. Wie ein König, der in sein Amt eingeführt wird. Wie ein Präsident, der auf der Bibel schwören muss. Und das ist ein Staatsakt, das ist ein gesellschaftliches Ereignis. So lief es auch mit diesen Menschen. Könige, Priester, Propheten und auch Richter wurden gesalbt, um ihren Amt auszuüben. Und von diesem Wort leitet sich das Wort Mission ab. Und so, wenn es darum geht, Gott zu dienen, waren diese Menschen im Alten Testament prädestiniert und dafür privilegiert, zu dienen. Sie durften in Berührung mit dem Kostbarsten kommen, was Gott hat, und das war sein Geist. Und wenn wir in heutigen Dimensionen darüber nachdenken, wir haben das Privileg, als Christen unterwegs zu sein, das, was früher die Menschen nicht kannten, wir dürfen es heute aus Gnaden Gottes erleben, dass er seinen Geist uns schenkt und uns ausrüstet als Kinder Gottes, in seinem Auftrag unterwegs zu sein. Du und ich, wir sind privilegiert zu dienen, privilegiert zu bezeugen, privilegiert seine Diener zu sein. Wir sind Gottes Rettungsprogramm für die verloren gehende Welt. Gott hat seine ganze Power, sein ganzes Potenzial in die Menschen hineingelegt, wie du und ich. Und er sagt, wir sind es wert. Und er sagt, er traut es uns zu, dass wir sein Anliegen, sein Herzensanliegen in dieser Welt verwirklichen können. 2. Korinther 5,20 heißt es, so sind wir nun Gesalbte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Du und ich, wir sind zu diesem Zweck hier auf Erden. Wir sind zu diesem Zweck da, Raum und Zeit mit der Botschaft des Evangeliums zu füllen. Sinn zu geben, Menschen Richtung zu geben. Wir sind dazu da, dass verlorene Söhne und Töchter zum Vater zurückkehren dürfen. Und wie heute gab es auch damals Schwierigkeiten, wenn es um den Anliegen ging, Mission zu betreiben. Mission aber wo? Wir saßen mal in einer Leitersitzung hier nicht weit auf Löwenstein und haben darüber ältere Geschwister, die gesagt haben, Mission ist Ausland. Wenn ich das so kurz herunterbrechen könnte. Mission war für sie ausschließlich Afrika, Asien, Lateinamerika, aber niemals unser Land. Das war vielleicht vor 10 Jahren. Und ich habe damals so nachgedacht und dachte, wow, kann nicht sein, dass die Mission vor unserer Haustür für uns gar nicht möglich erscheint. Kennt ihr das auch? Wir sind manchmal bereit, Tausende von Kilometern zu überwinden, viele Strapazen auf uns zu nehmen, um irgendwo, irgendjemand, irgendwie mit der Botschaft des Evangeliums zu konfrontieren, durch Werke oder Taten. Aber wenn es darum geht, im eigenen Zuhause oder in eigener Nachbarschaft oder auf der Arbeit, jemand dort zu erreichen, so oftmals sind wir blind dafür und sehen gar nicht, dass Gott genau da mit uns beginnen möchte. Jesus sagte auch den Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und bemerkenswert ist, dass er dort beginnt, wo sie gerade sind. Ich muss schon sagen, ich habe keine Zeit vor mir. Also wie bin ich jetzt? Wie weit bin ich jetzt? Wie viel darf ich, ja? Gut, okay, gut. Und interessant ist, Jesus beginnt damit und sagt, ihr werdet in Jerusalem beginnen. Und zu diesem Zeitpunkt sind sie in der Nähe von Jerusalem auf dem Ölberg. Und sie haben sich schon so warm eingekuschelt in dem Obergemach, wo sie vor dem Pfingsten waren. Die haben schon wahrscheinlich dort ihren Passamahl gefeiert zu seinen Zeiten mit Jesus. Und als Jesus tot war, sind sie wieder dahin gegangen und haben sich dort zurückgezogen und haben einander ermutigt, bloß am Herrn zu bleiben und auf die Verheißung des Geistes zu warten. Und Jesus sagt, hier dürft ihr beginnen, aber das wird nicht euer Ziel sein, sondern ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria. Was für eine Hürde, nicht wahr? Auch in Samaria muss man Jesus verkündigen. Ausgerechnet Samaritaner, die man so nicht mag. Ne? Auch denen muss ich was verkündigen. Aber da bleibt es auch nicht, sondern Jesus sagt auch bis ans Ende der Erde. Das Irrtum, das von fernem Missionsland ist, Mission ist Ausland. Und das sollen wir langsam begraben, meine Lieben. Wir sollen es begraben, diesen Gedanken, weil Mission gerade dort ist, wo du bist. Du bist sein Missionar an dem Ort, wo du lebst. Du bist sein Missionar in deinem Zuhause, in deiner Familie. Du bist der Priester, der die Gebete verrichtet für die, die Gott noch zurück nach Hause führen möchte. Amen. Darf ich das so auch sagen? Ich weiß, das ist vielleicht nicht typisch, aber das ist so meine Art. Ihr dürft auch ruhig was entgegen sagen. Ich möchte euch mitnehmen. Lasst uns zusammengehen. Ja? Deutschland ist ein Missionsland. Mit unter 2% der wiedergeborenen Christen leben wir in unserem Land. Es kann nicht sein, dass wir es übersehen, dass unser Land schon längst ein Missionsland geworden ist. Wir sollen uns wieder darauf besinnen, dass hier in allererster Linie Gott uns hingestellt hat. Und wir sollen unserem Volk, unseren Menschen, die, mit denen uns Gott umgibt, die beste Botschaft aller Zeit bringen. Und ich bin überzeugt, unser Land dürstet nach Gott. Unser Land dürstet nach Gott. Wenn man nachschaut, was alles läuft, geistlich gesehen. Wir haben schon längst all das, was geistig ist, abgetan durch Entmythologisierung und was weiß ich was. Obwohl das Theologen waren und Philosophen und wie auch immer. Die Menschen haben das Geistliche über Bord geworfen. Und wieso, frage ich mich dann, gibt es heute Esoterikmessen? Wieso gibt es so viele Menschen, die sich an die Zauberer und an die Menschen richten, die eigentlich mit geistlichen Mächten zu tun haben? Wenn wir das nicht glauben, wieso passiert das? Es scheint zu sein, wir haben Gott abgegeben und haben irgendwas anderes geholt an seiner Stadt. Aber in unserem Inneren sind wir nicht zufrieden damit. Und wir wissen, es gibt mehr. Und ob wir Christen sind oder keine, diese Sehnsucht ist in jedem Menschen irgendwo da. Ja? Ich glaube, Augustinus hat es gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und alles, was wir tun hier auf Erden, ist eigentlich ein Ersatz dafür, aber eigentlich sehnen wir uns danach, mit dem Vater wieder in Verbindung zu kommen. Gottes Strategie der Mission ist immer, dass wir dort beginnen, wo wir genau jetzt hingestellt sind. Da ist unser Punkt. Und liebe Geschwister, mit einer Missionsspende in ein fernes Missionsland ist die Mission nicht getan. Amen. Damit ist es nicht geschafft. Der Auftrag ist nicht erfüllt, das Gewissen ist auch nicht beruhigt. Wir können nicht sagen, wir haben jetzt einen Haken dahin, wir haben irgendwas Missionarisches gemacht, das ist super, jetzt können wir ruhig schlafen. Nein, sondern Mission muss unser Herzensanliegen sein, das muss unser Herz sein. Warum? Weil das ist das Herz Gottes. Das ist eigentlich, worum es überhaupt in der Gemeinde geht. Das ist das Herz Gottes. Und er möchte sein Abbild auf den Tafeln unseres Herzens skizzieren. Das, was ihn bewegt, soll auch uns bewegen. Im Markus-Evangelium 16, 15, 20 sagt Jesus diese Botschaft auch im Rahmen dieser Abschiedsrede an seine Jünger. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Und dann gibt es einen Zeichenkatalog, was all denen nachfolgen wird, die mit Jesus unterwegs sind und die sein Evangelium verkündigen. Und es heißt im Verse 20 dann, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen, auch unter Christen, das stelle ich immer wieder fest, egal in welche Gemeinde du gehst, die sehnen sich danach, dass Gott sich auf übernatürliche Art und Weise zeigt. Und ich meine, irgendwo ist es auch berechtigt, aber auch, man kann da kein Gesetz draus machen, denn Gott wirkt, wie er will und wann er will. Wir können da keine Gesetze entdecken. Aber eins scheint eine Regel zu sein, nämlich, dass Gott auch dort übernatürlich die Botschaft des Evangeliums bestätigt, wo Menschen in seinem Auftrag unterwegs sind. Amen. Dort, wo wir in seinem Sinn unterwegs sind, ist Christus dabei, denn ist Gott Vater dabei, den Sohn zu verherrlichen. Er will Jesus groß machen. Und das soll auch unser Anliegen sein. Wir sind in Punkt 3 der Predigt. Mission. Warum fällt es uns so schwer? Kennen wir das? Wie geht's dir? Ich bin jetzt mittlerweile, 91 habe ich mich bekehrt. Mittlerweile über 25 Jahre Christ. Und ich stelle fest, mit der Zeit wird es schwerer, das Evangelium weiterzugeben. Kennt ihr das auch? Manche von uns sind hier ein Leben lang Christen. Wie geht es dir damit, ein Mensch zu sein, der das Evangelium bezeugt? In den Jahren wird unser Bekanntschaftskreis fast ausschließlich aus Christen bestehen, weil wir so gerne miteinander unterwegs sind. Und der Bezug zu Menschen außerhalb der Gemeinde, außerhalb der christlichen Szene wird immer kleiner. Das ist, warum wir immer frisches Fleisch, frisches Blut brauchen in den Gemeinden. Das ist, warum wir immer neue Menschen brauchen, damit wir wieder in die Pötte kommen, das Evangelium zu verkündigen. Weil dies Menschen sind, die noch mit Feuer entzündet sind und die auch noch Freunde haben, die Jesus nicht kennen. Und das tut gut den Gemeinden, wenn auf einmal jemand zum Glauben kommt und seinen Freund mit in die Gemeinde schleppt und bezeugt, wie er von Jesus erzählt, von seiner ersten Liebe, von seiner Leidenschaft, über Kreuz, über die Auferstehung zu erzählen. Und auf einmal merken wir, dass auch in unseren Herzen Feuer sich entzündet und die Leidenschaft, genauso wie damals in den ersten Jahren unseres Gläubigseins, das Evangelium weiterzugeben. Warum fällt uns die Mission so schwer? Ich möchte jetzt ein paar Punkte ansprechen, die vielleicht dafür verantwortlich sind. Die gute Botschaft ist, die Hindernisse sind überwindbar. Amen. Wir können sie überwinden. Mit Gottes Kraft und mit seinem Beistand werden wir sie überwinden. Wir sehen, Jesus hat den Jüngern das versprochen, dass sie seine Zeugen sein werden. Aber wir lesen schon in den ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Und wir lieben Apostelgeschichte, weil Gott da so mächtig wirkt. Aber selbst wenn wir da lesen, werden wir schnell entdecken, dass es doch nicht immer so alles reibungslos lief. Zuerst sehen wir, dass die Jünger eingeschlossen in Jerusalem sind. Wie ich schon sagte, es war ein kuscheliger Ort, ein Obergemach, geschmückt mit den Teppichen und was weiß ich. Und die durften dort schön die Zeit verbringen und auf die Verheißung des Vaters warten, nicht wahr? War ein guter Ort. So wie in unseren Gemeinden manchmal, sehr schön, kuschelig, warm, angenehm, gute Gemeinschaft und. Aber als der Heilige Geist kommt, auf einmal wird das alles über Bord geworfen, aber auf einmal passiert etwas. Gott gibt die Richtung vor. Und die Richtung war, dass sie, indem sie Christus bezeugen, auf die Straßen gehen und anfangen, Jesus zu bezeugen. Und Petrus, die erste Predigt, 3000 Leute bekehren sich und lassen sich taufen. Und wir wünschen uns nichts ähnliches, als morgen 3000 Leute aus Welzheim zu Glauben kommen. Amen. Ist doch eine tolle Sache. Der Taufbecken wird zu klein, nicht wahr? Und die Gemeinde wird auf einmal zu klein. Auf einmal muss man sich mit den Gedanken befassen, wie geht's weiter? Ein Gottesdienst, zwei Gottesdienste, drei Gottesdienste, wie geht's weiter? Ich denke, die Jünger mussten auch mit diesen Herausforderungen auf einmal umgehen. 3000 Leute mehr. 120 waren es. Wie geht man damit um? Die gute Botschaft war, die blieben alle nicht in Welzheim, ne? Die sind die Juden aus der Diaspora gewesen. Das heißt, die sind dann an ihre Orte zurückgegangen, aber eben mit diesem Feuer Gottes, dass der Messias schon gekommen ist und dass die Erlösung schon da ist. Ja? Und wir sehen, dass schon bereits mit der Ausgießung des Heiligen Geistes dieses Kuschelclub der Erretteten nicht mehr bestehen kann. Sondern die Herausforderung wird sein und bleibt, dass sie verstehen, dafür ist es uns gegeben. Und sie können nicht schweigen von dem, was sie empfangen haben. Sie können nicht ruhig sein. Und der Petrus, der noch vor kurzem der Verzweifelte von allen Menschen war, kann ich fast sagen, ja, der dreimal Christus verleugnet hat, der gesagt hat, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe mal wieder fischen. Vergiss diesen blöden Gedanken mit dem Reich Gottes. Vergiss es alles. Und dann geht er fischen nach Galiläa. Und wir sehen, was der Herr macht. Er geht ihm nach. Und er kommt und holt diesen Verzweifelten in seinem Stolz, Mannesstolz, gekränkten Menschen, der ein Leiter war, der seinen Beruf gelassen hat, der alles hingeschmissen hat für Jesus und der dann so auf die Nase landete. Jesus Christus holt ihn wieder aus diesem Loch und sagt ihm, weide meine Schafe, ja, weide meine Lämmer. Dreimal auf die dreimal Verneinung, auf die Leugnung, auf die Flüche, die er auf sich selbst genommen hat, sagt Christus, dein Amt ist wiederhergestellt, ich glaube an dich. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es unter uns Menschen heute, die entmutigt sind, die schon mit Reich Gottes die Nase voll haben, die nicht mehr an die Gemeinde glauben, die nicht mehr an die Idee Gottes glauben. Und es kann sein, dass du wie Petrus wirklich sagst, vergiss es einfach. Jesus Christus will dich aus dieser Misere wieder rausholen. Er will seinen Ruf in deinem Leben bestätigen. Und er will wieder sagen, steh auf, ich glaube an dich. Wage es neu, mit mir zu gehen. Wir sehen also, diese Geschichte mit eingeschlossenem Jerusalem endet damit, dass der Geist Gottes kommt. Dann sehen wir, die Jünger bleiben in Jerusalem mit dieser wachsenden Gemeinde. Die sind sehr gut beschäftigt und sie sind dann in Jerusalem und beschäftigen sich immer mehr. Irgendwann wird diakonisches Werk aufgemacht und die Witwen werden versorgt. Amen. Sehen wir. Und die sind alle happy, bis irgendwann die Teilung beginnt und Christen unter sich beginnen sich zu teilen. Also da sind die jüdischen Witwen, die sind die erste Klasse 1a und da sind die aus der Hellenisten, aus dem griechischen Sprachraum. Die sind ja zweiter Sorte Menschen. So irgendwie müssen wir sie schon erhalten. Ne? Und auf einmal entsteht Murren in der Gemeinde, auf einmal geht's los und die Leute treten an die Apostel ran und sagen, wisst ihr was, ihr müsst was tun, so geht's nicht weiter. Und wir können uns erinnern, was die Antwort der Apostel war. Könnt ihr euch erinnern? Die Antwort war, wir können uns nicht um die Tische kümmern. Wir werden weiterhin im Gebet und in der Verkündigung des Wortes verharren, aber, und jetzt kommt's, ihr sollt aus euren Reihen Männer und Frauen auswählen, die voll Geister sind und voll Weisheit sind. Und diese bringt zu uns und wir werden sie freisetzen, damit sie diesen Dienst versehen. Und interessant ist, was dann passiert. Alle Leute, die dann ausgesucht und gewählt werden, haben griechische Nachnamen. Das heißt, die sind Juden gewesen aus der Diaspora. Das heißt, die reagieren auf das ethnische Problem, indem sie sagen, das, was euch fehlt, genau das geben wir euch. Ja? Wir haben die eure Interessen vertreten und genau das passiert. Die wählen die Menschen aus, die aus diesem Hintergrund kommen, hellenistische Juden. So wird ein ethnisches Problem gelöst. Ja? Wir sehen, dass die Gemeinde weiterhin wächst. Und dann sehen wir, dass es wieder dabei nicht bleibt, sondern es kommt zu einer Christenverfolgung und die Juden in Jerusalem müssen wieder raus. Und Gott sagt, es ist nicht genug. Und gehen sie in Samaria und in ganze Gegenden und Christus wirkt Großes unter ihnen. Wir sehen auch, dass manche dieser Diakonen in Dienst weiter aufsteigen, indem Gott sie bevollmächtigt, Großes zu tun. Philippus wird ein Evangelist und geht und verkündigt das Evangelium, zuerst an dieser Straße nach Äthiopien. Und dann heißt es, dass der Geist ihn nimmt und auch auf ein anderes Ort versetzt. Flugzeuge gab es damals nicht, man musste anders fliegen. Also, und es war rasch nötig. Ja. Also kommt er an die Gegend in Ashdod und verkündigt auch dort das Evangelium und lässt sich da nieder. Gründet eine Familie. Und sein Haus wird bekannt in der ganzen Gegend. Jeder wusste, wo Philipp wohnt mit seiner Familie. Wenn wir diese Dinge jetzt kurz überschlagen, Gott reagiert immer darauf, wenn wir als Gemeinde uns auf uns selbst zu sehr konzentrieren. Und er wird immer wieder neue Dinge schaffen in unserem Leben, dass wir uns wieder auf den Auftrag fokussieren. Und das ist sein Herzensblut, das, worum es ihm geht. Das sind kleine Füchse, wie wir sehen, aber die hatten eine große Wirkung auf die Gemeinde. Also die erste Gemeinde war nicht perfekt. Die sind eigentlich so wie wir Menschen auch mit menschlichen Dingen behaftet gewesen. Aber Gott hat immer eingegriffen und die haben Korrektur erfahren. So dürfen auch wir Korrektur erfahren. Wir sehen, dass die kleinen Füchse Furcht vorm Verkündigen des Evangeliums. Es wird durch die Zeiten in der Gegenwart Gottes und durch die Stärkung durch den Heiligen Geist in der Gemeinschaft der heißen Christen überwunden. Es ist gut, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die motivierte Christen sind, die leidenschaftliche Christen sind, weil das auch mit uns etwas bewirkt. So kannst du die Furcht überwinden. Beschäftige dich mit den Menschen, die motiviert im Glauben sind, die leidenschaftlich sind. Und das wird auch einen Impact auf dich haben. Die Gemütlichkeit, Gleichgültigkeit und Arroganz, das war die zweite Geschichte mit den ethnischen Konflikten, die werden besiegt dadurch, dass die sich wieder auf den Auftrag ausrichten und die Korrektur annehmen. Die Apostel nehmen die Korrektur an. Und dann schließlich kommt es dazu, dass die Lebensumstände sich verändern und dazu bestimmen, dass sie fliehen müssen aus diesem schönen Staat Jerusalem. Und Gott gebraucht sie, dass sie weiter Evangelium verkündigen. Sie bleiben nicht verzettelt in Jerusalem. Sie verlieren ihre Zeit nicht damit, sondern gehen. Wir kommen zum Abschluss der Predigt. Wir haben begonnen mit einer Geschichte, wo die Sehnsucht so im Vordergrund stand und wo es darum ging, dass der Himmel und der Erde sich berühren. Ich möchte das auch mit einer Geschichte abrunden. Es waren einmal zwei Mönche und die lasen in einem Buch, am Ende der Welt gäbe es einen Ort, an dem der Himmel und die Erde sich berühren. Und sie beschlossen, ihn zu suchen und nicht umzukehren, ehe sie ihn gefunden hätten. Sie durchwanderten die Welt, bestanden unzählige Gefahren, erlitten alle Entbehrungen, die eine solche Wanderung mit sich bringt. Eine Tür sei dort, hätten sie gelesen. Man brauche nur anzuklopfen und wäre bei Gott. Schließlich fanden sie, was sie suchten. Sie klopften an der Tür und als sie eintraten, standen sie zu Hause in ihrer Klosterzelle. Da begriffen sie, der Ort, an dem der Himmel und die Erde sich berühren, sich dort befindet und an der Stelle befindet, wo Gott uns zugewiesen hat. Meine Lieben, das ferne Missionsland ist vor unserer Haustür, manchmal auch sogar in unserem Zuhause. Dieses Ort, wo der Himmel und die Erde sich berühren, ist dein Ort. Da darfst du das übermächtige Wirken des allmächtigen Gottes erfahren. Das ist auch der Ort, an dem du deinen Zerbruch erleben darfst und wo du wieder in der Kraft Gottes aufstehen kannst. Und das ist auch der Ort, wo Gott uns prüft und neu bevollmächtigt und neu ermutigt, die Schritte des Glaubens zu wagen, damit Söhne und Töchter des Vaters wieder nach Hause finden. Gott möge uns segnen, dass wir diesen Auftrag auf die Herzenstafel unserer Herzen von Gott eingravieren lassen. Amen. Ich übergebe an den Bruder Hiller jetzt. Ja. Brauchst du vielleicht? Nicht. Okay, gut.
Ja, ob einer der zwei Geschwister unter uns sind, die im Gebet auf die Predigt antworten, wir beten.